was. Jedenfalls tritt er vor eine Zuhörerschaft und er sagt folgende Dinge, ich zitiere mal. Drei Dinge möchte ich heute gerne sagen. Erstens, während Sie heute Nacht geschlafen haben, sind 30.000 Kinder verhungert oder an den Folgen der Unterernährung gestorben. Zweitens, die meisten von Ihnen interessiert das einen Scheißdreck. Und das Schlimmste ist drittens, dass Sie sich mehr daran stören, dass ich Scheißdreck gesagt habe, als daran, dass heute 30.000 Kinder gestorben sind. Leider ist das, was er da sagt, mit so drastischen Worten, glaube ich, für weite Teile der westlichen Christenheit irgendwie die Wahrheit. Eine Zuhörerschaft wie ihr stört sich wahrscheinlich nicht so sehr an dem Wort Scheißdreck. Wir sind da vielleicht ein bisschen lockerer hier. Aber interessieren uns die 30.000 Kinder von heute Nacht? Interessieren sie mich? Und die Wahrheit ist eher beschämt. Ich kann das jetzt nur für mich sagen. Das eben, dieser Clip ist ein Clip von der Micha-Initiative. Die werden wir euch in ein paar Wochen mal detaillierter vorstellen, weil sie das wert ist. Diese Initiative ist eine internationale Initiative und sie setzt sich dafür ein, die 8 Millenniumsziele, die sich die UNO 2000 gegeben hat, hat sich 8 Ziele gesetzt, was sie bis 2015 erreicht haben will, an humanitärer Hilfe und Veränderung. Eins davon ist zum Beispiel die Halbierung der Armut bis 2015. Diese Micha-Initiative setzt sich dafür ein, dass wir dieses Versprechen wirklich halten. Wie gesagt, wir stellen es euch in einem der nächsten Gottesdienste mal vor. Jedenfalls, innerhalb dieser Initiative, irgendwo auf einer Homepage oder wo, bin ich auf folgenden Satz gestoßen, im Englischen: Make poverty history. Mach Armut zur Geschichte, zu etwas, was Geschichte geworden ist. Und hier liegt der Grund, warum mir die 30.000 Kinder von heute Nacht nicht so richtig nahe gehen. Weil ich es eigentlich nicht glaube. Weil ich nicht glaube, dass das funktioniert, dass wir Armut zur Geschichte machen werden. Ich habe eigentlich keine Hoffnung. Ich glaube, das ist es. Wir haben keine Hoffnung. Und weil wir keine Hoffnung haben für die 30.000, lassen wir es nicht mehr so nah an uns ran. Heute heißt das Thema der Predigt seine Vision. Jesu Vision ist gemeint. Und Jesu Vision war tatsächlich die von einer anderen Welt. Und er nannte diese Vision Reich Gottes. Gottes neue Welt. Und in dieser Predigtreihe drehen wir uns ja dauernd darum, Jesus ist eigentlich nicht über die Erde gelaufen und hat nur diese Botschaft gehabt, ich weiß, wie eure Seele gerettet werden kann, sondern seine Botschaft war größer, nämlich das Reich Gottes kommt. Gott startet eine Bewegung, eine Revolution, um Entscheidendes zu verändern. Also Gottes Reich ist natürlich etwas Spirituelles, etwas, was mit Glauben zu tun hat, mit meiner Seele, ja, mit dem Leben nach dem Tod, ja. Aber es ist auch etwas ganz praktisch, Geerdetes, Alltägliches. Es hat mit Handeln zu tun, mit Leidenschaft, mit Mut, mit Liebe. Und der Punkt, warum es die Reihe so wichtig ist, ist, dass wir den Eindruck haben, dass wir in 2000 Jahren Kirchengeschichte es geschafft haben, aus einer Bewegung eine Religion zu machen. Also etwas, was nur noch mich und mein Seelenheil irgendwie angeht. Und um die Frage, wo komme ich hin, wenn ich tot bin? Und vielleicht auch noch ein bisschen um Moral und ethische Werte und so. Aber was wir aus den Augen verloren haben, dass es um eine Bewegung ging, die eine größere Vision hatte. Jetzt zitiere ich mal einen Visionär der heutigen Zeit. Ihr seht ihn dort von euch aus links, Woody Allen. Er sagt Folgendes. Heute stehen wir am Scheideweg. Der eine Weg führt zu Hoffnungslosigkeit und Verzweiflung. Der andere zur totalen Vernichtung. Beten wir, dass wir eine weise Entscheidung treffen mögen. Das ist so eine ziemlich treffende Beschreibung von der Vision, die die meisten Menschen von der Zukunft haben. Vielleicht nicht unbedingt für unsere persönliche, aber wenn wir so an den Globus denken, auch Christen, glaube ich. Und ich glaube, so eine Vision, es geht eh bergab, macht aus der ehemaligen Reich-Gottes-Bewegung Religion. Ja, weil wir das Leben da draußen, das Leben als Ganzes, also das Leben auf diesem Planeten, das Leben zwischen den Völkern, weil wir das nicht mit unserem Glauben mehr so in Verbindung bringen. Wir haben vielleicht für uns persönlich durch unseren Glauben Hoffnung irgendwie, aber nicht im großen Stil. Keine Hoffnung, dass sich Gottes Idee von einem Leben so ausbreiten könnte, dass diese Welt zu einem besseren Ort wird. Wir erwarten vom Glauben mehr was für unsere Innenseite und nicht so sehr für das reale, praktische Leben. Also wenn zum Beispiel, ich habe das sicher schon gehört, wenn Christen von Erlösung reden, dann meinen sie, Erlösung von Schuld, meine Seele wird erlöst, so. Und das gehört auf jeden Fall dazu. Aber wenn die Bibel von Erlösung redet, dann redet sie zum Teil davon, dass die ganze Welt nach Erlösung schreit. Und sie meint damit sogar die Natur. Erlösung ist mehr. Okay. Wir sitzen hier und sagen vielleicht, ich glaube an Jesus. Steckt in diesem Satz auch Hoffnung drin für Veränderung? Steckt da Hoffnung drin für die großen Dinge, für die Politik, für Weltwirtschaft, für Weltklima, für Ausbildung, das soziale Gefälle, für diese Riesendinger? Steckt da auch Hoffnung drin? Mein Eindruck ist, wir denken eher so, wir können diese Welt nicht ändern. Das ist auch gar nicht unser Job. Was wir machen können, ist eure Seele retten. Also jetzt mal aus Kirchensicht gesprochen. Und Jesus würde aufschreien, wenn wir sagen würden, das ist das, wofür wir da sind. Seine Vision war eine andere. Und ich glaube, er würde uns sogar sagen, hey, Christian ist übrigens auch noch was anderes. Ich habe noch eine Visionärin gefunden. Die schöne Frau oben rechts. Keine Christin, glaube ich. Sie heißt Arundhati Roy oder Roy, oder ich weiß nicht genau, wie man es ausspricht, ist eine Inderin. Und sie sagte beim Weltsozialforum in Brasilien, eine andere Welt ist nicht nur möglich, sie ist auch schon unterwegs. An stillen Tagen kann ich sie schon atmen hören. Das hätte auch Jesus sagen können. Ich lese euch mal die Vision vor, nicht mit den Worten Jesu. Jetzt muss ich mal hier gerade gucken, ich hatte mir extra so ein Dings da reingemacht. Genau. Sondern mit Worten Jesu, die eigentlich mit Worten, die zur Zeit Jesu schon alt waren. Hunderte von Jahren alt. Aus Jesaja 65. Alles mache ich jetzt neu. Einen neuen Himmel schaffe ich und eine neue Erde. Dann sehnt sich niemand mehr nach dem zurück, was früher einmal gewesen ist. Kein Mensch wird mehr daran denken. Freut euch und jubelt ohne Ende über das, was ich nun schaffe. Ich mache Jerusalem zur Stadt der Freude und seine Bewohner erfülle ich mit Glück. Ich selbst will an Jerusalem wieder Freude haben und über mein Volk glücklich sein. Niemand wird mehr weinen und klagen. Es gibt keine Kinder mehr, die nur ein paar Tage leben. Und niemand, der erwachsen ist, wird mitten aus dem Leben gerissen. Wenn jemand mit 100 Jahren stirbt, wird man sagen, er war noch so jung. Selbst der Schwächste und Gebrechlichste wird ein so hohes Alter erreichen. Sie werden sich Häuser bauen und auch darin wohnen können. Sie werden Weinberge pflanzen und selbst den Ertrag genießen. Sie sollen nicht bauen und pflanzen und sich lebenslang mühen, nur damit andere den Gewinn davon haben. Alt wie Bäume sollen sie werden, die Menschen in meinem Volk, und den Lohn ihrer Arbeit selbst genießen. Sie werden sich nicht vergeblich abmühen. Die Frauen gebären ihre Kinder nicht länger für eine Zukunft voller Schrecken. Sie sind mein Volk, ich segne sie, darum werden sie mit ihren Kindern leben. Noch ehe sie zu mir um Hilfe rufen, habe ich ihnen schon geholfen. Bevor sie ihre Bitte aussprechen, habe ich sie schon erfüllt. Wolf und Lamm werden dann gemeinsam weiden. Der Löwe frisst Häcksel wie ein Rind. Keine Ahnung, was Häcksel ist, ehrlich gesagt. Und die Schlange nährt sich vom Staub der Erde. Auf dem Zion, meinem heiligen Berg, wird keiner mehr Böses tun und Unheil stiften, sage ich, der Herr. Jetzt sagst du vielleicht, das ist ja eine Utopie. Oder wenn du Jesaja irgendwie ein bisschen ernst nimmst, wenn dir das was bedeutet in deinem Leben so, dann sagst du, ja Moment, er redet vom Himmel. Und nicht von dem, was erreichbar wäre, wenn diese Welt sich verändert. Stimmt, er redet vom Himmel. Man könnte auch sagen, er redet vom Reich Gottes. Eine bildhafte Beschreibung des Reiches Gottes. Von dem, wovon Jesus sagte, es ist nah. Es fängt jetzt schon an. Es ist eigentlich eine Beschreibung von Jesu Vision. So sähe das Leben aus, würde sich Gottes Idee vom Leben vollständig durchsetzen. So sähe eine Welt aus, würdet ihr Gott regieren lassen. So, zugegebenermaßen, das ist eine riesengroße Vision. Und drei Fragen sollten sich mittlerweile eigentlich so in deinem Inneren geformt haben. Albert Schweitzer würde sagen, drei Gedanken haben sich in dir gedacht. Also die erste Frage müsste jetzt eigentlich sein, glaubt er wirklich, wir können diese Welt verändern? Also ich. Das zweite, die Frage, die sich dir aufdrängt, vielleicht schon beim Schauen des Clips, wird das eine von den Gottesdiensten, wo ich mit einem ganz schlechten Gefühl nach Hause gehe? Und das dritte, wer ist der Freak, der daneben Kompolo steht und die ganze Zeit so merkwürdig grinst? Zur Frage 3 kann ich euch gleich beantworten, ich habe keine Ahnung, aber jedenfalls jemand, der sich freut, ihn getroffen zu haben, glaube ich. Die Frage 2 mit dem schlechten Gewissen, dazu sage ich am Schluss meiner Predigt was. Und zu Frage 1, ob Jesus oder ob wir wirklich glauben, diese Welt sei noch zu retten. Dazu wird der Alex in seiner letzten Predigt was sagen. Er weiß noch gar nichts davon, aber er registriert das jetzt mit großer Freude, dass er das dann mal beschreiben kann, was wir eigentlich wirklich hoffen. Okay, heute drehen wir uns um diese zugegebenermaßen große Vision Jesu. Eine große, aber auch eine atemberaubend schöne Vision. Und wir drehen uns vor allem eigentlich darum, wie sieht das Leben in dieser Welt Gottes aus? Oder anders gesagt, wie muss sich unser Leben ändern, dass diese Welt Gottes wahr wird? Oder sagen wir mal, wahrer wird. Also wie muss sich mein Leben ändern, deins, damit etwas davon in unserer kleinen Welt oder sogar unserer großen umsetzbar wird. Letztes Mal habe ich ziemlich viel davon erzählt, dass Jesus, wenn er von diesem Reich Gottes gesprochen hat, oft so Gleichnisse wie das eben mit dem Haus benutzt hat. Ne? Also so kleine Geschichten, die so ein bisschen merkwürdig hintergründig wirken, die man versteht und irgendwie auch nicht so richtig versteht. In seiner wichtigsten Rede tut er das nicht. Er spricht 3 Kapitel lang glasklar. Ich meine die Bergpredigt. Also er benutzt da auch ein Gleichnis, ganz zum Schluss. Und zwischendurch mal hier und da ein Bild. Aber er redet sonst eigentlich Klartext. Und ich finde, man kann diese Bergpredigt, das haben wir jetzt geklaut aus dem Buch von McLaren, was wir schon ein paar Mal erwähnt haben, man kann diese Bergpredigt nennen das Manifest der neuen Welt Gottes. Das Manifest der neuen Welt Gottes. Hier beschreibt Jesus seine Vision oder den Weg zur Verwirklichung seiner Vision. Und diese Rede war keine öffentliche Rede. Sie ist gerichtet von Jesus an seine 12 Freunde. Da war schon die Menschenmenge drumherum, die belauschte das sozusagen, aber das wäre, wie wenn jetzt einer von uns sich hier vorne hinsetzt, so 10 seiner Leute um sich versammelt und er redet mit ihnen, aber so laut, dass wir alle zuhören können. Also das Manifest der neuen Welt Gottes, die Beschreibung der Vision und da die Beschreibung dessen, wie das erreichbar wäre, die geht zuerst mal die an, die dabei sein wollen. Die anderen hören so zu. So, was ich jetzt versuchen wollte eigentlich, ist ein Schnelldurchgang durch die gesamte Bergpredigt. Kann ich nicht. Ich werde aus dem Anfang etwas vorlesen und aus dem Schluss. Und zwischendrin, naja, ich sag gleich noch was dazu. Ich werde versuchen, so auf ein paar Punkte zu reduzieren, was die Botschaft der Bergpredigt ist. Jedenfalls, die Bergpredigt fängt krass an. Jesus beginnt, indem er beschreibt, welche Menschen in dieser Welt wirklich zu beneiden sind. Also was eigentlich Glück ist. Und man muss sich festhalten, wenn man diese Worte dann hört. Man ahnt ja noch nichts Böses und dann fängt er schon gleich so an. Ich lese mal vor aus der Guten Nachricht. Wenn ihr Luther im Ohr habt, dann sind das immer Sätze, die beginnen mit selig sind die. Also glücklich sind die. Die Gute Nachricht übersetzt ein bisschen weniger stark, finde ich. Freuen dürfen sich alle. Aber so lese ich es jetzt mal vor. Freuen dürfen sich alle, die nur noch von Gott etwas erwarten. Mit Gott werden sie leben in seiner neuen Welt. Bei Luther steht da arm sein vor Gott. Freuen dürfen sich die Armen. Freuen dürfen sich alle, die unter dieser heillosen Welt leiden. Gott wird ihrem Leid ein Ende machen. Freuen dürfen sich alle, die unterdrückt sind und auf Gewalt verzichten. Gott wird ihnen die Erde zum Besitz geben. Freuen dürfen sich alle, die danach hungern und dürsten, dass sich auf der Erde Gottes gerechter Wille durchsetzt. Gott wird ihren Hunger stillen. Freuen dürfen sich alle, die barmherzig sind. Gott wird auch mit ihnen barmherzig sein. Freuen dürfen sich alle, die im Herzen rein sind. Sie werden Gott sehen. Freuen dürfen sich alle, die Frieden stiften. Gott wird sie als seine Söhne und Töchter annehmen. Freuen dürfen sich alle, die verfolgt werden, weil sie tun, was Gott will. Mit Gott werden sie leben in seiner neuen Welt. Übrigens, in seiner neuen Welt, das ist das Reich Gottes. Ja? Freuen dürft ihr euch, wenn sie euch beschimpfen und verfolgen und verleumden, weil ihr zu mir gehört. Freut euch und jubelt, denn bei Gott erwartet euch reicher Lohn. So haben sie die Propheten vor euch auch schon behandelt. Also, er fängt an mit dem Manifest seiner Vision von der neuen Welt Gottes. Und dann so ein Schock. Was ist das für ein Reich, wo man die Unglücklichen glücklich nennt? Die, mit denen wir nicht tauschen wollten, von denen sagt Jesus, die haben eine Zukunft. Ich kann mir vorstellen, dass die Hörer verwirrt waren, als sie das hörten. Und vielleicht waren sie aber auch ein bisschen fasziniert. Weil man kann das ja auch anders hören. Man könnte auch sagen, was für eine Vision. Was für eine Vision für die armen Unterdrückten. Die, die am Ende sind und die, die mit ihnen daran leiden, dass diese Welt so ist. Was für eine Hoffnung atmen diese Sätze. So. Und gleichzeitig ahnt man schon, gerade bei den letzten Sätzen, irgendwie, wenn ich diese Hoffnung teile, wenn ich mich sogar dafür einsetzen würde, dass diese Bewegung in Gang kommt, dann wird das irgendwie ziemlich etwas Radikales sein. Vielleicht sogar etwas, was mir einen Haufen Ärger einbringt. Etwas, für was man verfolgt wird. Mindestens verleumdet. Das Reich Gottes, wenn es sich dann ausbreitet, dann wird es Gegner haben. Also ein paar Worte, die einen ein bisschen beunruhigen schon. Und dann geht es weiter in der Bergpredigt. Jesus beugt sich dann sozusagen zu seinen Jüngern vor und sagt, ihr seid das Salz dieser Erde. Ihr seid das Licht dieser Welt. Wenn eure Kraft verlöscht, dann gute Nacht. Aber Und dabei schaut er diese 12 Hanseln an, die da so um ihn rumsitzen. Ne? Das waren ja jetzt alles keine Weltveränderer groß. Ne? Durch euch will Gott diese Welt praktisch auf den Kopf stellen. Ihr seid die Hoffnung, ihr seid das Licht. Also Licht verstehen wir ja leicht. Ne? Licht ist heute immer noch irgendwie eine Metapher für was Gutes. Salz. Es geht nicht darum, dass wir die Welt würzen. Sondern Salz war damals das Mittel, mit dem man Lebensmittel haltbar machen konnte, konservieren konnte. Deswegen war Salz unheimlich wertvoll. Und wenig Salz reicht, um irgendwie Fleisch haltbar zu machen. Also wegen euch, ich sage es mal mit meinen Worten, hat das Leben noch eine Chance. Wegen Leuten wie euch, sagt Jesus, sage ich, glücklich, wer unterdrückt, wer hungrig, wer benachteiligt, wer chancenlos ist. Durch Leute wie euch wird Gott sein Reich bauen. Erinnert ihr euch an den letzten Sonntag? Die Revolution beginnt winzig, mit Leuten wie euch. Wegen Leuten wie uns hat Jesus noch Hoffnung. Kann man das so sagen? So, und jetzt dann wird es richtig grell. In den nächsten 3 Kapiteln, 2,5 sind noch übrig, beginnt Jesus zu beschreiben, wie das Leben aussieht, wenn man Salz und Licht ist. Wie das Leben aussieht, dass dieses Leben hier so global zu einem besseren Leben machen würde. So, und jetzt müsste man eigentlich 2 Stunden Zeit haben. Ich hatte mir das eigentlich auch so gedacht, dass ich da viel mehr reinkriege, also viel intensiver mit euch mal so dadurch zwar rasen kann, aber wenigstens mal durch die Inhalte durchgehen kann. Habe ich alles wieder gestrichen, weil es würde zu lang. Ihr würdet erschlagen nach Hause gehen. Deswegen versuche ich es mit ein paar Worten zusammenzufassen, nach welchen Regeln die Welt Gottes tickt. Und Jesus bricht das runter auf ganz konkrete Lebensbereiche. Nach welchen Regeln das Leben tickt, wenn es etwas verändern soll. Und was man so pauschal für die ganze Bergpredigt sagen kann, Jesus dreht eigentlich alles immer so auf den Kopf. Da alles steht Kopf. Die Welt Gottes tickt fast 180 Grad anders, als die Welt tickt, wie sie tickt, wenn man sie einfach ticken lässt. Wie diese Welt funktioniert, wenn man sie einfach so laufen lässt. Und ihr kennt ein paar der grellsten Ideen. Ne? Eine hat Daniel eben genannt. Eine andere ist zum Beispiel, liebe deine Feinde. Das ist 180 Grad, das Gegenteil von dem, was wir mit Feinden tun, wenn wir einfach nur tun, was wonach uns ist. So. Oder eben, wenn dir einer auf die Fresse haut, was wäre unsere menschliche Reaktion? Zwei Reaktionen gibt es eigentlich. Die eine ist weglaufen und die andere, wenn wir ein bisschen besser gebaut sind. Keine normale Reaktion schlägt Jesus vor. Er sagt, fordere eine Zugabe. Wenn dich einer auf die rechte Backe, halt ihm die linke hin. Lauf nicht weg, aber reagiere nicht mit Gewalt. Man müsste da total viel zu sagen. Was Jesus sagt, ist hochspannend, sich das mal alles reinzutun, was Jesu Manifest im Detail bedeutet. Lest das mal zu Hause durch nächste Woche. Zusammenfassend kann man eigentlich sagen, er dreht sich um 3 große Themen. Und es sind die 3 großen Themen, die den gesamten Globus im Griff haben. Und ich schätze, sie erscheinen da oben gleich. Das sind eigentlich die 3 großen Themen, wo wir sagen würden, darum dreht sich die Welt. Sagt man fast sprichwörtlich, ne? Sex, Macht und Geld. Und Jesus beschreibt in der Bergpredigt, wenn ihr an diesen 3 Punkten anders ticken würdet, dann würdet ihr Jesaja 65, was ich vorher vorgelesen habe, nicht mehr utopisch empfinden. So, am wenigsten in der Bergpredigt sagt Jesus zu dieser Sex-Sache. Deswegen sage ich heute gar nichts dazu. Ich lasse es jetzt einfach mal völlig raus. Zum Thema Macht oder zum Thema Macht und Gewalt sagt er ziemlich viel. Und er sagt im Grunde, im Reich Gottes sieht Macht, Herrschen, Herrschaft des Königs ganz anders aus, als ihr das kennt. Und Gewalt und Macht wird ganz anders überwunden, als ihr das normalerweise tut. Bleiben wir nochmal bei diesem linke Backe, rechte Backe Ding. Was Jesus vorschlägt, hört sich ja eigentlich nach Verlierermentalität an. Ne? Ist es nicht. Weglaufen wäre verlieren. Zurückschlagen, also Gewalt mit Gewalt bekämpfen, würde an der Gewalt an sich nichts verändern. Es würde die Welt nicht besser machen. Das sind 2 sehr kurzsichtige Möglichkeiten, der Gewalt aus dem Weg zu gehen. Aber es ändert nichts. Und Jesus sagt im Grunde, es gibt den Weg 3. Und dieser Weg beschreibt wahre Stärke. Gewalt mit Gewaltlosigkeit entgegentreten. Das ist was Aktives, was Mutiges, was Starkes. Aber es hat nicht mit noch größerer Macht zu tun. Oder mit einer ganz anderen Art von Macht. Wenn ihr das so anschaust, wer ist der Stärkere? Der nochmal draufhaut? Oder der sagt, ja bitte. Wer von diesen beiden, offenbart sich wirklich Stärke? Durch Gewaltlosigkeit sind schon Regime gestürzt worden. Die Macht der Gewaltlosigkeit. Also Jesu Botschaft, jetzt könnte man das ausdehnen von diesem kleinen Beispiel über die anderen Beispiele in der Bergpredigt. Jesu Botschaft ist ziemlich einfach, sozusagen, es gibt immer einen dritten Weg. Und diesen Weg müsst ihr lernen zu gehen. Und es ist der einzige Weg zu einer besseren Welt. Und dieser Weg heißt eigentlich immer Liebe. Und dieser Weg könnte euch übrigens alles kosten. Verfolgung und sowas, was Jesus da beschreibt. Aber es ist der einzige Weg. Martin Luther King, lest mal dieses Zitat, was von ihm stammt. Das ist der dritte Weg. Martin Luther King hat das gelebt. Es geht in der Bergpredigt letztlich darum, wen lasst ihr regieren? Lasst ihr Gewalt und Macht regieren oder Liebe und Gnade? Und natürlich, ihr könnt nur bei eurem eigenen Herz erstmal anfangen. Wen lasst ihr regieren? Es geht bei denen, die das Reich Gottes ausbreiten wollen, letztlich darum, wollen wir einen Herrschaftswechsel? Was diese Welt regiert, ist klar. Was regiert dich? Was regiert dein Herz? Und wenn es Liebe ist, nur dann haben wir eine Chance, wirklich etwas zu verändern. Genau das Thema, Gleiche sagt Jesus eigentlich zum Thema Geld. Der dritte Bereich. Jesus hat mehr zum Thema Geld gesagt, als denen lieb sein kann, die welches haben. Also wir. Ich lese mal, was er in Kapitel 6, Vers 24 ab da so sagt. Zum Thema Geld. Niemand kann zwei Herren zugleich dienen. Er wird den einen vernachlässigen und den anderen bevorzugen. Er wird dem einen treu sein und den anderen hintergehen. Ihr könnt nicht beiden zugleich dienen, Gott und dem Geld. Also die Frage, wen wollt ihr regieren lassen eigentlich? Darum sage ich euch, macht euch keine Sorgen um euer Leben. Ob ihr etwas zu essen oder zu trinken habt, um euren Leib, ob ihr etwas anzuziehen habt. Das Leben ist mehr als Essen und Trinken. Und der Leib ist mehr als die Kleidung. Und dann bringt er die Vögel als Beispiel, die sich doch auch nicht darum sorgen und die versorgt werden von oben. Und dann die Blumen als Beispiel, die keine Kleider haben, aber die top angezogen sind, einfach weil die schöner sind praktisch als jeder, er nennt dann Salomo als Beispiel, als jeder, der sich die teuersten Klamotten leisten kann. Und sagt, hey, macht euch doch keine Sorgen, wenn Gott sich um diese Dinge seiner Schöpfung kümmert. Also macht euch keine Sorgen, fragt nicht, was sollen wir essen, was sollen wir trinken, was sollen wir anziehen. Mit all dem plagen sich Menschen, die Gott nicht kennen. Euer Vater im Himmel weiß, dass ihr all das braucht. Sorgt euch zuerst darum, dass ihr euch seiner Herrschaft unterstellt. Da steht bei Luther, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes. Und tut, was er verlangt, dann wird er euch schon mit allem anderen versorgen. Vielleicht sagst du jetzt, naja, das ist ja nicht jetzt ein Text an Reiche, sondern eher an welche, die offensichtlich Sorge haben, sie hätten zu wenig. Wer von euch ist reich? Ja, einer ist da, zwei. Also es geht anscheinend schon um Leute wie uns. Und wenn wir darüber nachdenken, ob wir wohl einen Teil unseres Besitzes abgeben könnten, damit es anderen besser geht, was passiert dann? Wir fangen an, uns Sorgen zu machen. Sorgen, ob das dann für uns noch und so. Die Message in Sachen Geld ist, wenn du dich schon um etwas sorgen oder drehen willst, dann dreh dich ums Reich Gottes. Lass das deine Sorge sein. Es gibt immer nur eine Sache, die dich im Griff haben kann. Entweder der Gott, der dich liebt und der in dieser Welt etwas bewegen will, oder das Geld. Deine Sorge um dein Geld. Wen lass dir regieren? Und wenn das Wichtigste dein Besitz ist, wenn da der Spaß für Hilfsbereitschaft aufhört, dann gute Nacht für die neue Welt Gottes. So. Auch beim Geld, gerade beim Geld, muss sich etwas in eurem Herzen verändern. Vielleicht kann man sagen, so über diese drei Bereiche von der Bergpredigt her, ihr müsst lernen, immer vom anderen her zu denken und nicht von euch her. Also, wenn du Gewalt erlebst, dann denk nicht von dir her, der du Gewalt erlebst, sondern denk von dem her, der dir Gewalt antut. Was kannst du tun, damit der sich ändert? Wenn du selber Macht ausübst, denk nicht immer daran, wie du selber Macht ausüben kannst, sondern wie du andere befreien kannst. Oder denk nicht darum, mach dir nicht Sorgen um dich und deinen Besitz, sondern denk dir an die anderen und der anderen ihren Besitz. Also Gott denkt an dich, denk du für andere. Gott sorgt für dich, sorg du für andere. Das ist vielleicht so die Message ein bisschen. Und dann sagt Jesus zum Schluss, bringt er dieses Gleichnis mit dem Haus und sagt, und das müsst ihr übrigens leben, wenn ihr es nur hört und gut findet und es nicht umsetzt, dann ist das Haus wird einstürzen. Es bringt gar nichts. Liebe muss ich schon ausdrücken. Wenn ihr es hört und lebt, dann baut ihr ein Fundament. Da kann was wirklich Bleibendes entstehen. Okay. Ich gucke jetzt gerade mal auf die Uhr davon, ja, und gehe ein bisschen vorwärts hier. Ich habe ja gesagt, ich komme zum Schluss zu der Frage. So ganz am Schluss bin ich noch nicht, aber ich bin jetzt beim letzten Teil. Angenommen, du findest das jetzt nicht nur durchgeknallt, was Jesus hier sagt. Ne? Angenommen, du hast so eine Ahnung, es könnte richtig sein. Es könnte der richtige Weg sein. aber jetzt sitzt du hier und hast dieses schlechte Gefühl, ne? Irgendwie erschlagen. Du denkst, ich würde ja gern was tun, aber ich habe vielleicht Angst oder ich habe das Gefühl, es wird nichts bringen. Ich habe keine Hoffnung, keine Vision, keine große für diese Welt. Und diese Dinge, die da geändert werden müssen, die sind zu groß für mich. Will ich zum Schluss nochmal sagen, die Vision von Jesu ist etwas, habe ich letztes Mal gesagt, die ganz im Kleinen anfängt. Und was du tun kannst, ist das, wo ich jetzt noch drei Sachen zu sagen will zum Schluss. Das Erste, was du tun kannst, und was Kleines ist, du kannst Bewusstsein schaffen. Dieser Clip am Anfang, was da für Informationen drin waren. Du kannst Bewusstsein dafür schaffen. Du kannst zum Beispiel einfach mit einer anderen Wahrnehmung ab heute Nachmittag durch die Welt gehen als bisher. Du kannst, wenn du ein Brötchen da draußen geschenkt bekommst, du kannst es essen und daran denken, dass es Leute gibt, für die das der Himmel auf Erden wäre und die das nie erleben. Du könntest damit anfangen, dich selber reich zu nennen. Du könntest dankbarer werden und du könntest anfangen, darüber zu reden. Nicht, dass du reich bist, ja, vielleicht auch, aber ich meine darüber, dass sich etwas ändern könnte. Du könntest Bewusstsein schaffen. Du könntest die Weltprobleme wieder in dein Herz reinlassen, in deine Gedanken, wieder in deine Träume. Du könntest Jesu Vision anfangen, Raum zu geben, mit dem Hoffen anfangen. Also das Erste, was du machen könntest, umdenken, Bewusstsein schaffen. Das Zweite, du könntest Hilfe finanzieren. Wir führen ab heute was Neues ein. Wir sammeln nie im Gottesdienst Geld. Ist euch vielleicht mal aufgefallen. Ne? Der Grund ist, die City Church braucht im Moment einfach kein Geld von euch. Aber wir haben gedacht, wir könnten eigentlich damit anfangen, einmal im Monat zu sammeln für andere. Und wir könnten damit anfangen, euch jedes Mal, einmal im Monat, hier ein Projekt vorzustellen, wo wir sagen, hey, das finden wir, es ist wert, Geld zu geben. Und wir geben euch die Möglichkeit, das zu tun. So. Das ist wenigstens eine kleine Sache. Geld verändert schon auch was. Ist nicht nichts. Und der Christian ist derjenige, der euch heute ein Projekt vorstellen will, was er persönlich auch erlebt hat. Und was mit. Das war das Zweite, was man tun kann. Und das Dritte, das habe ich so genannt, den dritten Weg suchen, den Jesus da genannt hat. Du kannst anfangen, in deinem alltäglichen Leben nach Möglichkeiten zu suchen, mehr Liebe zu geben, als es normal ist. Und wir schauen uns dazu jetzt eine Theaterszene an. Die fesselt euch jetzt eh mehr als mein Gerede.
Maria, ich habe dich gar nicht kommen hören.
Ja, ich bin gerade auch eben erst gekommen.
Wie war es in der Kirche?
Schon.
Wirklich?
Ja, ja. Ich glaube, das war heute die Predigt überhaupt.
Ach, zu schade, dass ich die nicht gehört habe.
Ja.
Was für ein Sonntag. Ich bin richtig krank und du musst es eine öde Predigt über dich ergehen lassen.
Nein, 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 die Predigt war überhaupt nicht öde. Ich glaube, sie hat mein ganzes Leben verändert.
Ja, schon okay.
Nein, wirklich. Karl, ich habe mich verändert.
Ich fand dich gut, so wie du warst.
Das ist mein Ernst. Ich habe ein ganz neues Lebensziel.
Was denn? Etwa niedergeschlagen sein? Worum ging es denn in deiner Predigt?
Nee, also, wir haben doch erst neulich davon gesprochen, dass wir irgendwie noch was vermissen und ja, so das Gefühl haben, aber.
Ja.
Obwohl wir jetzt Christen geworden sind.
Ja.
Naja, und du weißt doch selber, wie sehr wir uns immer davor fürchten, ein neues Risiko einzugehen. Da hören wir ständig vom Abenteuer des Glaubens. Und alles, wozu wir mal bereit sind, ist ein überschaubarer Einsatz mit sicherem Erfolg. Pastor Johansen, er hat heute davon geredet, wie wir es wagen können, einen ganz großen Schritt vorwärts zu gehen. Gott die ganze Verantwortung für unser Leben übergeben und so.
Und?
Naja, ich habe es getan.
Ist großartig.
Ich habe zu Gott gesagt, dass er mich ab heute einsetzen kann, wie und wo er will.
Absolut großartig.
Ja, das finde ich auch. Finde ich auch. Ja, nur weißt du, irgendwie so der Gedanke wegzugehen, fällt mir schon noch schwer.
Wo willst du denn hingehen?
Ja, nicht ich.
Moment, eben hast du noch gesagt, du wolltest weggehen.
Karl, wir müssen doch zusammen gehen.
Ach Maria, ich habe heute keine Lust wegzugehen. Das ist so.
Ich rede ja auch nicht von heute.
Wann denn dann? Und wohin?
Naja, also. Heute war der verkaufsoffener Sonntag, gell? Und Da bin ich so durch die Straßen und da war das Reisebüro und... Naja, vielleicht willst du es jetzt selber mal durchblättern.
Trip nach Kenia. Afrika für 40 Euro am Tag. Aber wenn du Urlaub brauchst, warum dann nicht der Bayerische Wald oder sowas?
Karl, red doch nicht vom Urlaub. Wir beide gehen nach Kenia, um Gott zu dienen.
Alles klar, ja. Veralbern kann ich mich selber. Sag mal, was gibt's zum Mittagessen?
Karl, ich meine das ernst. Afrika ruft.
Hör mal, als du heute Morgen hier rausgegangen bist, da warst du noch ein völlig normaler Mensch und jetzt bist du verrückt. Was hast du denn in der Tasche? Ist es Bananen?
Nein. Also, pass mal auf, die habe ich außerdem entdeckt. Meiner passt wunderbar. Ja, bei deiner Größe war ich mir jetzt nicht so sicher. Lass mal probieren.
Maria, jetzt lass mich sein, bitte. Ja, ist in Ordnung. Erinnere mich daran, dass ich dich nie wieder allein in die Kirche gehen lasse.
Wenn du heute Morgen dabei gewesen wärst, dann würdest du mich jetzt verstehen. Pastor Johansen hat uns so herausgefordert, weißt du? Wir standen alle vor Gott und sagten, Herr, hier bin ich, nimm mich ganz. Auf einmal standen sie da. All die schwarzen, armen Afrikaner standen vor mir und du weißt schon, die wir gestern im Fernsehen gesehen haben. Ja, auf einmal wusste ich, das ist der Ort, an dem wir beide Gott dienen sollen.
Aber Afrika?
Ja, Karl. Gott ruft uns an Orte, an die wir niemals gedacht hätten.
Ja, Afrika.
Das wird endlich das Abenteuer des Glaubens.
Tut mir leid, Maria. Dein Karl wird überhaupt kein Glaubensabenteuer der Welt nach Afrika gehen.
Ach Karl, warum bist du so stur?
Es hat nichts mit Sturheit zu tun. Ich bin einfach kein Missionar. Und du übrigens auch nicht.
Ach ja, und warum nicht?
Also erstens, weil du bereits Campingurlaube hast. Zweitens, weil du anschließend wie ein Luftballon, sobald auch nur eine Mücke in deine Nähe kommt. Und drittens, weil du bis jetzt durch jeden Sprachkurs durchgerasselt bist, den du angefangen hast.
Toll, ich habe nun mal keine Begabung für Fremdsprachen.
Ja, ein kleines Detail, das Gott wohl vergessen hat. Aber ich habe gehört, dass Suaheli ganz einfach sein soll.
Ach Karl, wenn wir unser Christsein ernst nehmen wollen, dann müssen wir uns ganz aufgeben.
Ja.
Wir müssen alles abgeben, wir dürfen nichts mehr behalten.
Ja, stimme ich dir ja zu, aber glaubst du wirklich, dass Gott uns nach Afrika schickt?
Wir müssen uns ganz verleugnen und Gott nachfolgen.
Ja, aber kannst du dir nicht vorstellen, dass Gott ein Glaubensabenteuer für uns bereithält, über das wir uns auch freuen können? Hä? Ich meine, guck dir uns an, wir leben gerne hier. Wir lieben unsere Gemeinde, wir lieben unsere Freunde, unsere Arbeit auch ein bisschen. Wenn jemand nach Afrika schicken möchte, glaubst du, dann wählte wirklich uns? Wir würden uns doch nur blamieren.
Aber wir würden sein Werk fortsetzen.
Ja, und es hassen. Hör mal, kurz bevor du gekommen bist, hat Pastor Johansen hier angerufen.
Wirklich?
Ja, du musst ihm was davon erzählt haben, dass du glaubst, dass Gott uns jetzt gebrauchen will. Und naja, er hat gefragt, ob wir nicht bei der Kinderarbeit mitmachen wollen.
Jetzt wirklich?
Ja. Pass mal auf, Maria, ich möchte ja nicht deine Aufrichtigkeit absprechen. Vielleicht hat Gott wirklich ein Abenteuer für dich bereit, aber dann vielleicht hier, wo wir leben.
Und was wird aus Afrika? Aus den ganzen armen Menschen, die wir gestern gesehen haben und die ich jedes Mal wieder sehe, wenn ich meine Augen schließe.
Vielleicht hat Gott was, ja, auch da was Radikales mit dir vor. Aber lass es uns langsam angehen, okay? Deine Begeisterung ehrt dich, aber lass uns mal ein bisschen drüber nachdenken. Und bis dahin, wie wär's mit dem Vorschlag vom Pastor?
Okay, vielleicht hast du recht. Wahrscheinlich habe ich wirklich übertrieben. Außerdem finde ich Kinder eigentlich auch ganz süß. Also ich wollte schon immer mal mit ihnen zusammenarbeiten. Ach so, ich glaube, die lasse ich einfach zurückgehen. Hm?
Ja, zumindest fürs Erste.
Oder wie wär's, wenn wir unsere erste Kinderstunde nach dem Thema Safari machen? Ich werde uns ein Video ausleihen.
Bitte, mir geht's echt nicht gut. Lass mich ein bisschen in Ruhe.
Und außerdem werde ich afrikanische Musik kaufen. Und ich muss mal nachsehen in der Küche. Ich glaube, Mama hat mir erst vor kurzem mein Kochbuch geschenkt. Mit solchen Rezepten, du weißt schon, mit Kichererbsen und so. Und
Maria, das, was wir mit diesem Stück sagen wollten, ist wichtig, damit ihr nicht so nach Hause kommt wie Maria. Also, oder vielleicht noch ganz anders, nämlich total frustriert, weil ihr denkt, ihr solltet die Welt retten. Du bist nur ein kleiner Mensch, du kannst die Welt nicht retten und du musst es auch nicht. Und du darfst auch dieser kleine Mensch bleiben. Die Welt verändert sich durch die kleinen Dinge. Mutter Teresa hat das gesagt. Es kommt nicht darauf an, die großen Dinge zu tun, sondern die kleinen Dinge mit großer Liebe zu tun. Und es ging Jesus in dem, was er da sagte, immer zuerst um unser Herz. Immer darum, dass sich unser Herz verändert, bevor wir die großen Dinge verändern. Immer darum, wovon wirst du regiert? Such nach diesem dritten Weg. Vielleicht bedeutet das für dich nächste Woche nur, dass die Arbeitskollegin, die dir wieder das Ohr ablabert, wie schlecht es ihr geht, und die anderen hören schon auch nicht mehr zu, den dritten Weg zu suchen. Der erste Weg ist, du lässt es hier reingehen und da rausgehen. Und der zweite Weg ist, du schaltest das Radio an. Und es gibt wahrscheinlich noch hunderte Wege, damit umzugehen. Aber du könntest den dritten Weg gehen und sagen, ich nehme sie einfach mal ernster. Ernster, als sie es vielleicht sogar verdient hat. Ich frage sie, ob sie reden will und ob wir einen Kaffee trinken gehen wollen. Das ist ein Opfer. Und es ist vielleicht winzig, natürlich. Es wird nicht in den Nachrichten kommen. Was ich meine ist, wenn wir beginnen würden, die kleinen Dinge mit mehr Liebe als normal zu tun, würde sich etwas verändern und wir wären Teil der Bewegung, die Jesus meinte. Ich höre jetzt hier schon auf. Na, schon ist gut, aber ich höre hier einfach abrupt auf. Irgendwie empfinde ich, heute konnten wir das Thema nur anreißen. Wahrscheinlich werden wir uns auch nochmal eine Predigtreihe einfach nur darum drehen, was möglich wäre in dieser Welt, wenn unser Herz sich verändern würde und was an Hilfe möglich wäre und so. Vielleicht widmen wir dem mal mehr als nur eine Predigt. Cool fände ich, wir würden weiter darüber reden. Wir haben einen Blog eingerichtet, http://konspiration.wordpress.com, oder ihr geht auf die Homepage und klickt den kleinen Link an, den ihr da findet. Und dann diskutieren wir das mal durch auf diesem Blog. Oder vielleicht habt ihr Ideen, was man tun könnte. Oder so. Oder ihr geht in eine der Mini-Churches und da wird das Thema auch nochmal vertieft werden. Auch gerade das, was Jesus seiner Bergpredigt sagt, sag mal, kann man das leben? Oder ist das jenseits dessen, was wir umsetzen können? Die Kids kommen jetzt schon rein. Wir singen oder haben heute aber kein Lied zum Schluss, sondern ich möchte einfach das Vaterunser vorlesen. Und zwar nach einer anderen Fassung, als ihr es kennt. Ich lese mal nach der Guten Nachricht vor. Es hört sich da ein bisschen anders an. Und hört einfach mal zu. Und Jesus formuliert die Gute Nachricht, das Vaterunser ist auch Teil der Bergpredigt. Man könnte sagen, Jesus formuliert da die Basics dessen, was die neue Welt Gottes ausmacht. Sein Traum. Ich muss es im Moment suchen. Unser Vater im Himmel, mach deinen Namen groß in der Welt. Komm und richte deine Herrschaft auf. Verschaff deinem Willen Geltung, auf der Erde genauso wie im Himmel. Gib uns, was wir heute zum Leben brauchen. Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir allen vergeben haben, die an uns schuldig geworden sind. Lass uns nicht in die Gefahr kommen, dir untreu zu werden, sondern rette uns aus der Gewalt des Bösen. Wenn ihr den anderen vergebt, was sie euch angetan haben, dann wird euer Vater im Himmel auch euch vergeben. Wenn ihr meine anderen nicht vergebt, dann wird auch euer Vater eure Verfehlungen euch nicht vergeben. Und dann kommt dieser Satz zum Schluss. Dein ist das Reich. Das, was hier passiert, dein ist das Reich. Das machen nicht wir. Sondern wir müssen nur dem Raum geben, dass Gott es tut. Dein ist das Reich und dein ist die Kraft, die hier was verändern kann. Nicht unsere, aber durch unsere kleine Kraft. Dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit. Wenn hier sich was verändert, dann wird es Gott groß machen. In ganz anderen Worten, das Vaterunser. Amen. Wir hoffen, dass ihr einen Impuls mitnehmt. Versucht an einer kleinen Stelle nächste Woche das zu denken, was Jesus den dritten Weg nennt. Versucht an einer kleinen Stelle, wenn euch Gewalt angetan wird, mit Vergebung zu reagieren. Versucht an einer kleinen Stelle, Liebe zu geben, mehr als der andere verdient hat. Und holt jetzt eure Kinder ab. Heute sind das irgendwie ultra viele. Wahrscheinlich seid ihr auch mehr als sonst. Also lasst die Leute, die Eltern, bitte zuerst aus den Reihen.